Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Wir reden ja oft über Geheimdienste, soziale Netzwerke, Versicherungen oder klassische Wirtschaftsunternehmen, die alle unsere Daten wollen. Aber es geht noch mehr.
Wie wäre es, wenn Wissenschaft und Industrie nicht nur unser Alltagsverhalten analysierten, sondern auch unser tiefstes Inneres, nämlich unser Erbgut? Darüber reden wir heute in Breitband mit Vera Linz.
Und Markus Richter, herzlich willkommen. Und nicht nur unsere Gendaten werden immer einsehbarer, auch die Arbeit unseres Geheimdienstes BND. Denn in dieser Woche wurde ein Geheimpapier über den Geheimdienst veröffentlicht und darüber sprechen wir heute öffentlich hier.
Genau, und wir feiern ein Jubiläum.
Ja,
zumindest wird das Open-Source-Projekt Linus 25 Jahre alt. Die Software, die man frei herunterladen kann, die hat sich längst auf der ganzen Welt verbreitet. Wie erfolgreich sie nun wirklich ist, Markus, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Das werden wir vielleicht noch ganz ausführlich diskutieren. Es geht wie immer auch mit Netzmusik los hier, zum Beispiel mit einem Stück von Josh Agron.
Der ist tief verwurzelt in der Musikszene von Philadelphia und spielt als Gitarrist gleich in mehreren Hardcore-Punk-Bands. Solo gibt er sich aber sanfter und melodischer, wie hier bei Anyone, Anywhere.
Band Topic. Wie krank kann man eigentlich werden? Welche Gendefekte schlummern in einem und wo kommen eigentlich die eigenen Vorfahren her? Das sind eigentlich alles ganz interessante Fragen, aber wie viel will man über sich selbst oder über den eigenen Körper wissen? Falls man es wissen will, kann die Firma 23andMe dabei helfen. Für wenig Geld kann man hier seit einigen Jahren einen Teil seiner Gene analysieren lassen. Das ist ein sehr lukratives Geschäft. Auch Google hat 2007 in die Firma 23andMe investiert.
Allerdings gibt es da auch einige Fallstricke. Was zum Beispiel, wenn die Analyse Fehler enthält? Das ist aber nicht das einzige Risiko, denn wo Daten einmal vorliegen, wachsen auch die Begehrlichkeiten in Wissenschaft und Industrie. Und dann stellt sich nicht mehr die Frage, wie viel man über sich selbst wissen will, sondern wie viel die anderen über einen wissen sollen. Matthias Finger hat einen Mann getroffen, der seine Gene der Firma 23andMe anvertraut hat.
2010 ist es soweit. Das Unternehmen 23andMe senkt die Preise für Gentests. Von 1.000 auf $150. Der Hacker Lukas Hartmann schlägt sofort zu.
Am Anfang ist es so, man füllte da ein Formular aus und musste dann bezahlen. Und dann kam per Post dieses Testkit mit so einer Probehülse, wo man dann Speichel reinfüllen muss ein bisschen. Und dann wird das Ganze von DHL wieder abgeholt. Dann kommt eine Mail, so, wir haben jetzt Ihre Daten sequenziert und da gibt es dann so eine Statistiken, wie viel Prozent man von der Norm abweicht. Also zum Beispiel dann irgendwie, ja, bei Ihnen ist das Risiko, einen Herzinfarkt irgendwie zu erkranken, 3% höher als beim Durchschnitt.
Hartmann bekommt einen persönlichen Zugang zur Webseite der Firma. Eine Zahlenflut erwartet ihn. Dort steht, dass er genetisch gesehen zu 99% Nordeuropäer ist. Was für eine Überraschung.
Da werden auch keine Ernährungstipps gegeben oder irgendwie sowas. Also keine Sachen, die eigentlich im Alltag wirklich relevant sind. Es war mehr so, interessant, berührt mich jetzt alles nicht so dramatisch, aber gut.
Seine DNA-Analyse wird ständig mit neuen Studien abgeglichen. 3 Jahre später platzt die Bombe. 23andMe teilt Hartmann in einer E-Mail mit.
Sie sind sozusagen betroffen von einer Mutation, also quasi diagnostiziert, dass ich eine Muskelschwäche habe, von der ich gelähmt werde. Und ich habe dann eben durch die eigene Analyse meiner Gene herausgefunden, mit dem Abgleich der entsprechenden Studien, dass es ein Fehler ist bei 23andMe. Und das haben die dann mir auch bestätigt.
Lukas Hartmann eignet sich selbst Wissen über Genetik an, aus dem Internet. Als Fachmann entdeckt er schließlich den Programmierfehler, der zu dem falschen Ergebnis geführt hat.
Würdest du das heute nochmal machen oder wie siehst du jetzt darauf zurück?
Mittlerweile würde ich skeptisch bleiben, bis erwiesen ist, dass diese Sachen wirklich richtig funktionieren. Weil einfach viel aus der Silicon Valley-Kultur eben, weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr schnell, sehr heiß gekocht wird, auch wenn die Sachen noch nicht fertig sind.
Die DNA-Analysefirma 23andMe verkauft ihre Testergebnisse nun im großen Stil.
Ist das jetzt ein bisschen komisch für dich, dass deine Daten jetzt von der Industrie verwertet werden?
Ja, ich finde es schon ein bisschen komisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele meiner Daten da zum Beispiel verwertet werden. Ich wurde ja vorher jetzt nicht nochmal gefragt. Sicherlich war das in den AGB drin, als ich das abgehakt habe. Aber ich weiß jetzt nicht genau, an wen genau was da verkauft wurde. Als ich diesen Schritt damals gemacht habe, war mir schon klar, okay, die Sachen sind jetzt weg, damit wird jetzt Schindluder auf jeden Fall getrieben.
Das Unternehmen setzt auf Masse und kombiniert die genetischen Profile beispielsweise mit Umweltdaten. Hierfür interessieren sich auch Wirtschaftszweige jenseits der Pharmaindustrie.
Ja, zum Beispiel stellte die Firma 23andMe 2015 die Gensequenzen aller Kunden, die an Parkinson erkranken können oder schon sind, einer Biotech-Firma zur Verfügung und erhielt im Gegenzug 60 Millionen Dollar dafür. Also das Wirtschaftsunternehmen mit unseren Gendaten arbeiten ist einerseits schon eine Vorstellung aus dem Horrorkabinett, aber sie enthält auch Chancen.
Und über dieses Für und Für und Wider sprechen wir gleich mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Vorher gibt es Musik von Konrad Ziang, der als PLC, das heißt Public Library Commute, also Bibliotheksfahrt, auftritt. Der 19-Jährige haut mit Too Low einen sogenannten Diss-Track raus, der aber gar nicht danach nach Schimpfen, sondern eher entspannt klingt. Der Diss richtet sich vermutlich auch gar nicht gegen jemand anderen, sondern nur gegen sich selbst und die eigene Faulheit und das Untätigsein.
So low, so low, I move too low, so low. Call me little dumpling, no, it's all the same. Cooling in my room, I make that home shake. I feel like staying in, I think I'll probably flake. And I can't ever sleep, cause I got too much in my dome. Why you think you plug in, you just open Google Chrome. All I need to know is back up at that ain't no road. Why at 3 a.m. and Tony hit me with the zone.
I'm so soft. The opposite of rocks, so me, I'm too soft. Throwing all the rocks like a sitting by the dock. You got me all night, man, I'm sitting on the clock.
Your hopes and dreams, so low.
Wir reden hier bei Breitband über das Geschäft mit Gendaten, denn die sind längst zum Wirtschaftsfaktor geworden. Sie gelten als Wachstumsmarkt der Zukunft. 1,2 Millionen Genome hat das Unternehmen 23andMe inzwischen analysiert, mithilfe von Freiwilligen, die ihre Genproben dort eingesandt haben, um mehr über ihren Körper zu erfahren.
Die dafür auch bezahlen mussten. Nach Auflagen durch die US-Gesundheitsbehörde bietet das Unternehmen zwar mittlerweile nur noch einen eingeschränkten, billigeren Test an. Andererseits wird dieses Material inzwischen aber auch für groß angelegte Studien herangezogen, bei denen Wissenschaft und Industrie kooperieren. Was das bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit dem Biologen und Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Hallo. Fangen wir mal bei den Basics an. Was erfahre ich, wenn ich als Kunde mein persönliches Erbgut von einer Firma wie 23andMe untersuchen lasse?
Also wenn man das Standardangebot annimmt, das ist das, was zurzeit $199 plus Porto kostet, dann werden insgesamt 650.000 Stellen im Erbgut untersucht. Das klingt nach einer ganzen Menge, ist aber trotzdem nur 1% der Gesamterbinformation eines Menschen. Das heißt, die Firma, die Wissenschaftler der Firma schauen sich dieses 1% genauer an und interpretieren das. Und diese Interpretation, die kann man sich dann im Internet in einem eigenen Zugang anschauen. Da stehen dann zum Beispiel Sachen drin wie genetische Herkunft, zum Beispiel 90% Mitteleuropäer. Da kann man dann was mit anfangen oder auch nicht. Oder auch der Anteil von Neandertaler-DNA, der ist auch drin vermerkt. Der liegt aber in der Regel immer zwischen 2 und 3%, weil ein bisschen Neandertaler ist halt in uns allen. Dann gibt es Informationen, ob der Ohrenschmalz flüssig oder fest ist, wie gut man Alkohol verträgt, wie gut man Milchzucker verträgt. Das kann schon medizinisch relevanter sein, auch Koffeinverträglichkeit. Inzwischen stehen da sehr viele Lifestyle-Informationen und weniger richtig medizinische Informationen als früher drin.
Inwieweit unterscheidet sich das denn, also dieser Gentest von den, ich sag mal, echten medizinischen Gentests?
Also ein echter medizinischer Gentest sucht immer nach einem ganz bestimmten Gen. Man hat irgendeinen Verdacht und schaut dann danach und bestellt den wirklich sozusagen über den Arzt. Der ist oft sogar teurer als dieses Rundum-Paket, das 23andMe anbietet. Also ein richtiger Gentest ist da noch was anderes. Und deshalb hatte auch vor 3 Jahren die US-Zulassungsbehörde, die FDA, gesagt, was ihr macht, ist kein richtiger medizinischer Test. Das hat man ja auch eben an dem Beispiel gehört. Dieses ist keine richtige Diagnose und ihr dürft auch nicht den Anschein erwecken, als ob ihr hier eine Diagnose stellt. Das ist so ein bisschen Information, ein bisschen Kaffeesatzleserei. Da ist zwar durchaus aktuelle Forschung drin, aber es hat wirklich nicht den gleichen Wert. Und viele Informationen wie erhöhtes Herzinfarktrisiko um 10% und ähnliches musste 23andMe auf Druck der Zulassungsbehörde auch wieder rausnehmen. Wenn man zum Beispiel gesagt bekommt, sie haben ein 10% erhöhtes Herzinfarktrisiko, dann ist diese Aussage eventuell falsch, weil der Forschungsstand sich ändert. Aber er ist auch jedenfalls nie ganz richtig, weil 23andMe ja nicht weiß, wie sportlich ich bin, wie viel ich mich bewege, was ich esse. Das wissen die alles nicht. Und die 10% beruhen nur auf dem genetischen Anteil. Der wiederum ist nur 30%. Also diese Aussagen waren hoch missverständlich. Neben den Fehlern, die auch noch passiert sind, waren diese Aussagen einfach, hatten nicht den medizinischen Wert. Und deshalb musste 23andMe die streichen. Und man hat sie einfach durch andere Aussagen ersetzt, die weniger verfänglich sind.
Das wollte ich sagen. Jetzt floriert ja das Geschäft wieder. Wie kommt's, weil man eben jetzt andere Sachen in den Mittelpunkt stellt?
Möglicherweise geht das jetzt auf. Also man macht weiter, obwohl die Informationen eigentlich nicht so tief, sag ich mal, in meine eigene Medizin hineingehen. Es stecken auch einige Informationen drin, die ich allerdings auch für sehr problematisch halte. Und zwar Informationen über Gene, die ich an meine Kinder weitergeben kann, die bei mir selbst aber gar nicht zum Ausbruch kommen. So gibt es ganz viele Erbkrankheiten, wo wir, obwohl wir nichts davon wissen, potenzielle Überträger sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel von wirklich schweren vererbten Krankheiten wie Mukoviszidose oder die Tay-Sachs-Krankheit, Sichelzellenanämie, das sind alles Krankheiten, bei denen es in der Bevölkerung tatsächlich Überträger gibt, die nichts davon wissen. Die erfahren das jetzt von 23andMe und das hat natürlich durchaus Relevanz für Paare mit Kinderwunsch, die könnten sich da testen lassen. Sowas soll eigentlich von einer richtigen genetischen Beratung gemacht werden. Und jetzt bekommt man diese Information auch durch die Hintertür von 23andMe. Also ich sehe da durchaus noch Diskussionspotenzial, ob das wirklich eine Aufgabe von so einem Schnelltest, von so einer kommerziellen Firma sein kann.
Jetzt fehlt also Beratung und Sie haben auch gesagt, das Medizinische ist eigentlich gar nicht so wertvoll. Trotzdem haben Pharmafirmen auch ein großes Interesse an den Informationen, die diese Firma sammelt. Warum denn und was machen die damit?
Ja, die suchen zum Beispiel Wirkstoffe. Unsere Gene spielen ja eine Rolle, wenn wir krank werden. Das heißt, wenn bestimmte neue Pharmaka gegen die Krankheit wirken sollen, dann wirken die an Stellen, die irgendwie im Erbgut festgeschrieben sind. Und um diese Stellen kennenzulernen, hat es in den letzten 10 Jahren immer wieder große Studien gegeben. Dann hat man ein Gen für Depressionen, Gen für Schizophrenie, aber auch Gene für Diabetes und so weiter gefunden, wurde alles immer groß vermeldet. Im Nachhinein hat sich aber oft herausgestellt, dass diese Gene nur eine kleine Rolle spielen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Und man kann auf der Basis alleine einfach nicht diese Informationen generieren, die man generieren wollte. Und als Ursache hat man ausgemacht, dass möglicherweise zu wenig Probanden an diesen genetischen Studien teilgenommen haben. Die mussten sich ja freiwillig erklären und haben nicht viel dafür bekommen. Also da hat man gedacht, da haben wir einfach zu wenig Daten. Selbst wenn wir da Tausende haben, sind es immer noch zu wenig. Und 23andMe hat inzwischen sage und schreibe 1,2 Millionen User, die das Erbguthaben untersuchen lassen von der Firma. Und das ist einfach ein gewaltiger Datenschatz. Selbst wenn die Daten anonymisiert sind, kann man damit statistische Zusammenhänge feststellen, welches Gen hängt irgendwie statistisch mit einer Krankheit wie zum Beispiel Depression zusammen. Da hat jetzt kürzlich eine Studie stattgefunden. Da hat man tatsächlich 15 neue Genorte gefunden, die irgendwie mit Depression zusammenhängen. Ich selbst sehe das allerdings auch problematisch, denn die Diagnose findet da ja nicht statt. Das ist nur Selbstauskunft. Die User geben an, ich leide an Depression, ja, nein. Und dann hat man das statistisch verglichen. Diese Genveränderung tritt häufiger auf bei Leuten, die hier ja angekreuzt haben. Für die Pharmaindustrie scheint das eine Menge Geld wert zu sein. Wie gesagt, ich sehe es eher skeptisch, ob man da nicht auf den falschen Pfad kommen kann und ob die Pharmaindustrie da wirklich so viel mit wird anfangen können. Das wird man sehen.
Wenn diese Daten eben jetzt in dritte Hände gelangen, wie sicher kann ich denn als User sein, dass meine Gendaten nicht an Unbefugte kommen, an andere Personen noch oder missbraucht werden?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass wenn Daten einmal erhoben werden, dass die dann in der Welt sind. Eigentlich ist es so, dass die persönlichen Daten nicht an die Firmen gelangen sollen. Das heißt, die Daten sind anonymisiert. Und ich weiß, wie es in der Forschung läuft. Da sind wirklich diejenigen, die die Daten erheben und diejenigen, die die Daten untersuchen, die Daten auswerten, verschiedene, die sich auch nicht kennen, die forschen ganz woanders. Die einen haben den Schlüssel, die anderen haben den Schlüssel. Und so wird dann sichergestellt, dass die Anonymisierung erhalten bleibt. Ob das hier auch so ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Es sollte so sein. Und Hacker sagen natürlich und haben das an früheren Beispielen auch schon gezeigt, absolut sicher ist das nicht. Wenn man genug Energie reinsteckt, dann lässt sich das knacken. Und dass es bisher noch nicht oder noch nicht so oft geknackt wurde, liegt einfach daran, weil der finanzielle Anreiz heute wahrscheinlich noch nicht hoch genug ist. Also so einfach lässt sich dann mit genetischen Daten doch nicht Geld verdienen. Aber je mehr der Anreiz da steigt, umso mehr die kriminelle Energie. Und dann kann man davon ausgehen, dass Hacker das auch knacken werden.
Um das noch ganz kurz zum Schluss eine Frage, nämlich genau diese in die Zukunft blicken. Wie wird sich das denn entwickeln? Glauben Sie, dass das Geschäft mit genetischen Daten weitergehen wird, größer werden wird? Und wenn ja, in welche Richtung?
Also es wird auf jeden Fall größer werden. Die Bedeutung der Daten wird zunehmen. Allerdings wird weniger dafür in Zukunft bezahlt werden möglicherweise, weil einfach diese Tests billiger werden. Ich hoffe, dass es wieder mehr in die Hände der Medizin gelangt. Ich glaube, da haben auch die Kliniken und die Ärzte wirklich geschlafen, dass sie sich das haben aus der Hand nehmen lassen. Das gehört einfach in die Hand von Ärzten und das muss von den Krankenkassen bezahlt werden bei einer richtigen Diagnose. Und ja, die Firmen werden dann eine andere Lücke finden. Die haben sie auch schon gefunden in Richtung Lifestyle. Da werden wahrscheinlich diese ganzen Sport-Apps und Lifestyle-Apps auch mit genetischen Apps verknüpft. Und da ist sicherlich noch ein ganz großer Markt, den ich auch noch gar nicht abschätzen kann. Aber ich glaube, da werden viele drauf einsteigen.
Wir sprachen über das Geschäft mit Gendaten mit dem Biologen und Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Herzlichen Dank.
Bitte.
Everybody fucking loves drugs. everybody fucking loves drugs. Everybody fucking loves drugs. Everybody fucking loves drugs.
Ein nicht ganz jugendfreies Angebot von Patrick Morris aus Dallas, der uns als Ishwar in seine Bakery einlädt, so der Titel der Musik, die wir hier gerade noch hören.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Panayotis Gavrilis. Hallo.
Hallo.
Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff ist bis jetzt im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Peter Schaar vor allem dadurch aufgefallen, dass sie ihm nicht aufgefallen ist, dass man nichts von ihr gehört hat.
Das ändert sich aber gerade nicht ganz freiwillig. Verschiedene Medien hatten schon über ein Geheimpapier der Bundesdatenschutzbeauftragten Vosshoff berichtet. Netzpolitik.org hat es jetzt komplett veröffentlicht und darin steht, dass der BND ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten erhoben und systematisch weiterverwendet habe.
Das wiederum ist wenig überraschend, aber von der eher sonst zurückhaltenden Datenschutzbeauftragten hätte man diese ehrlichen Worte gar nicht erwartet. Panayotis, was steht denn genau in diesem Papier drin?
Naja, man kann sagen, die Bundesdatenschützerin, die teilt ordentlich aus. Die Vorwürfe in dem 60-seitigen Papier wiegen schwer und es sind viele. 18 schwerwiegende Rechtsverstöße sind darin, 12 offizielle Beanstandungen. Es heißt, es habe noch nie so viele Beanstandungen gegeben gegen eine Behörde. Das ist im Prinzip auch das schärfste Mittel, was sie wählen konnte. Und auf Netzpolitik.org, du hast es erwähnt, gibt es das Dokument. Auch der NDR und WDR hatten daraus zitiert. Darin geht die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff den BND hart an. Sie beschwert sich zum Beispiel, dass sie ihre Kontrollfunktion nicht richtig ausüben konnte. Es heißt zum Beispiel, Zitat, der BND hat mehrfach gegen die mir gegenüber bestehenden Unterstützungspflichten verstoßen und damit meine gesetzliche Kontrollkompetenz rechtswidrig beschränkt. Dies sind schwerwiegende Rechtsverstöße, heißt es wörtlich. Und zufällig sei das alles nicht passiert, glaubt der Blogger und Richter am Landgericht Berlin Ulf Burmeier.
Das sind eigentlich relativ klare Verstöße. Das heißt, da müsste eigentlich den Verantwortlichen beim BND klar gewesen sein, dass sie die Verfahrensregeln eben nicht eingehalten haben. Beispielsweise, ob man die Bundesdatenschutzbeauftragte beteiligt hat oder nicht. Das ist ja relativ eindeutig festzustellen. Und dass das erforderlich gewesen wäre, ergibt sich eindeutig aus dem Gesetz. Das heißt, also es sind jedenfalls einige Verstöße festgestellt worden, bei denen man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das versehentlich geschehen ist.
Ja, und die Bundesdatenschutzbeauftragte Vosshoff, sie beklagt weiter, dass der BND ihr keine eigenständige und umfassende Prüfung der von der NSA an den BND übermittelten Selektoren ermöglicht habe. Schließlich sei sie als oberste staatliche Datenschützerin dafür zuständig und der BND habe ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten erhoben und systematisch weiterverwendet, sagt sie. Diese müssten sofort gelöscht werden und nicht weiterverwendet werden. Und in Bad Aibling, das muss man auch noch sagen, habe sie schwerwiegende Rechtsverstöße festgestellt, die herausragende Bedeutung hätten und Kernbereiche der Aufgabenerfüllung des BND betreffen würden. Also kurz zusammengefasst, die CDU-Politikerin, sonst eher zurückhaltend, wählt hier klare Worte.
Aber das tut sie halt nicht in der Öffentlichkeit, sondern in einem sogenannten Geheimpapier. An wen war das denn eigentlich gerichtet?
Na, wenn man sich das Ganze mal durchliest, da ist ganz am Anfang des Berichts, gibt es ein Schreiben der Bundesdatenschutzbeauftragten an Klaus-Dieter Fritsche. Der ist Staatssekretär im Bundeskanzleramt und für die Bundesnachrichtendienste eben zuständig. Und das Kontrollgremium des Bundestages kannte wohl auch das Papier, das auf März 2016 datiert ist, also auch der BND kannte es natürlich auch. Schlussfolgerung, so könnte man sagen, so deutliche Kritik an BND darf nicht öffentlich gemacht werden. Tja, das ist anders gekommen. Und André Hahn von der Linken und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste kritisierte heute im Deutschlandfunk die Bundesregierung für die mangelnde Transparenz. Zitat, es sollte möglichst nicht herauskommen, welche gravierenden Rechtsverstöße und Pannen es beim BND gegeben hat.
Ja, wie lassen sich diese schwerwiegenden Vorwürfe nun einordnen? Du hast schon gesagt, Rechtsverstöße, aber wie lässt sich das bewerten?
Also man kann sagen, das Verhalten des BND, wenn man sich jetzt diesen Bericht durchliest, schränkt eigentlich das Grundrecht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung ein. So ordnet es auch Ulf Burmeier ein.
Alle Verstöße, die Frau Vosshoff gerügt hat, stellen eben Verstöße gegen das einfache Recht dar und damit zugleich auch Verstöße gegen Verfassungsrecht, einfach weil da jeweils in Grundrechte eingegriffen worden ist. Das heißt, es handelt sich in jedem Einzelfall, der da moniert worden ist, um einen gravierenden Verstoß. Vielleicht politisch der relevanteste ist die Weitergabe der Daten an die NSA. Es gibt ja offensichtlich eine Praxis routinemäßiger Weitergabe von mitgeschnittenen Telekommunikationsdaten an die NSA. Da muss man klar sagen, das dürfte wohl auch strafrechtlich relevant sein.
Ja, das heißt, die Staatsanwaltschaft könnte ermitteln lassen und die Bundesdatenschutzbeauftragte Vossoff schlussfolgert in ihrem Bericht, Zitat, der BND muss geltendes Recht beachten. Ja, und das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen.
Kommen wir dann noch zu einer zweiten, etwas erfreulicheren Nachricht. Die gibt es zum Thema Netzneutralität. Bei der geht es ja darum, dass Internet-Service-Provider alle Daten neutral beim Kunden anliefern sollen und nicht bestimmte Datenarten oder Provider bevorzugen.
Die EU hatte dazu im vergangenen Jahr eine Grundverordnung aufgestellt oder erlassen. Die war aber nicht konkret genug und hat Schlupflöcher gelassen, meinten Kritiker. Und jetzt wurde eben nach einer längeren Konsultationsphase nochmal nachgebessert. Was ist jetzt das Ergebnis?
Überholen verboten, so ließen sich vielleicht die endgültigen Leitlinien zur Netzneutralität der europäischen Regulierungsbehörden zusammenfassen. Demnach gibt es keinen Spielraum mehr für Telekommunikationsunternehmen, schnellere Verbindungen gegen mehr Geld anzubieten. Zudem stehen auch erstmalig der Verbraucher- und Datenschutz sowie die Meinungs- und Informationsfreiheit in einer neuen Klausel und niemand dürfe demnach auch mehr diskriminiert werden. Wie sogenannte Zero-Rating-Angebote funktionieren werden, ist aber unklar. Diese ermöglichen Dienste wie zum Beispiel Spotify vom monatlichen Internetguthaben auszunehmen und Netzneutralisten sehen darin eine ungleiche Behandlung aller Datenpakete. Trotzdem, viele jubeln über die neuen Leitlinien, besonders die über 500.000 Menschen, die sich an der Kampagne Save the Internet beteiligt hatten.
Da soll noch mal einer sagen, Klicktivismus bringt nichts. Vielen Dank, Panayotis, für die Medien und Meinungen, die man auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de nochmal nachlesen und vor allen Dingen auch selber klicken und vertiefen kann.
Ja, und dort erwartet Sie auch der Download-Link zum Song Summer of Joe, mit dem sich Hip-Hopper Joe Playo selber feiert. This is gonna be my time. Time to taste the fruits and let the juices drip down my chin. I proclaim this the summer of free knowledge. Call it the summer of Joe. Godforsaken congregations cut in front of my flow. I'm ahead of my time. I'm the top of my class. You can tell me I'm nuts, but I bet you they're brass. Don't need to tell me. I can tell the time. Don't compare them to them squares, cause that's just a waste of lines. Draw them on the wall. Circle, circle in the fall. I don't focus on the past. I focus on the ball. So tell the world that I'm ready for the seasons. Coldest flow to overthrow. The whole controller's leaving. Even if I'm on my last, guaranteed I'm breaking even. Breaking knees and breaking leaves. Mistaking me is treason. See the reason that I'm going so hard. It's pretty simple. Album's disappointed. I'm appointed to the issue. If you don't understand, well, I'm here to take your fans. I'll be leaving you depleted and heated. My summer jams. Some summertime. The summer of play. Call these rappers instrumentals. They got nothing to say. Shouldn't have wrote it. Now we deal with the fact that if you don't dumb it down, then don't make it a track. That's why I whistle while you twerk. Gets predominantly played. And white girls murder hip hop. The headlines praise. But who am I to say? This ain't even my roots. And the fact that I'm good at rap's my only excuse. So what's the use when intelligence only equates to relevance? Elephants in the room, then boom, right to the trunks. I'm trunks, misunderstood. I'm coming from the future. Liquor in the cut, Karma Sutra for the sutures. I'm the feeling of the fan when it's finally hit with shit. I'm the day you pick it up, what you wanna call it quits. I was there when you were down, I was down when you were gone. I'm the part that you were missing, I'm the heart behind the songs. Some summertime.
Breitbandbesprechung.
I will bet you $100.
Ich wette $100, dass wir nie Maschinen bekommen, die intelligenter sind als wir, wenn wir versuchen, sie zu konstruieren. Wir bekommen sie nur, irgendwann in der Zukunft, wenn wir sie sich entwickeln lassen. Und Open Source ist die einzige Möglichkeit, Software zu entwickeln, die komplizierter ist als man selbst.
Der Mann, der das gesagt hat, hat die Entwicklung eines Open-Source-Produkts zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Vor 25 Jahren wollte Linus Torvalds eigentlich nur ein kleines Programm schreiben, um die Fähigkeiten eines damals weit verbreiteten Prozessors auszutesten.
Am 25. August schickte er eine Mail an eine Newsgroup, in der er schrieb, dass er an einem Betriebssystem zu Testzwecken arbeitete. Zitat: Nur so als Hobby, wird nicht groß und professionell wie GNU, schrieb er damals. GNU war damals ein Vorzeigeprojekt für ein Betriebssystem für Open Source-Software, das aber bis jetzt zum größten Teil theoretisch geblieben ist.
Linux aber hat sich in den letzten 25 Jahren in der ganzen Welt verbreitet. Als End-User sehen wir es zwar nicht und die meisten von uns kennen nur Windows oder Apples Betriebssystem OS X, aber Linux steckt in vielen Maschinen und Geräten und ist das Betriebssystem der Wahl, wenn es um Server geht.
Wie sich Linux in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, ob es eine Erfolgsstory nun war oder nicht, darüber wollen wir jetzt mit Jürgen Kuri sprechen. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Computermagazins CT und des IT-Online-Nachrichtendienstes Heise Online. Herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo, grüße euch.
Hallo. So, nochmal für die sozusagen Leute, die es gar nicht wissen, wo steckt denn eigentlich Linux überall drin und wie viele Linux gibt es eigentlich?
Na, die einfache Frage wäre, wo steckt es eigentlich nicht drin? Man kann sagen, gut, in Desktop-PCs steckt es in der Regel nicht drin, dann steckt es bei Apple steckt es nicht drin, obwohl Apple ja ein System benutzt, das so ähnlich ist wie Linux. Sieht man nur nicht. Also, wenn ich ein Smartphone, Android-Smartphone benutze, habe ich ein Linux. Wenn ich einen Router zu Hause anschließe, habe ich ein Linux. Wenn ich ins Auto steige und das Navi anmache, habe ich meistens ein Linux. Das heißt, Linux hat sich auf diversen Plattformen einfach als der Standard rausgestellt, auf den alle setzen. Und das dann auch wiederum die Entwicklung weiter treibt, weil wenn es so viel eingesetzt wird, geht das wieder zurück in die Entwicklung, kann man wieder auf anderen Systemen einsetzen. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, wo ich nicht mit Linux konfrontiert wäre. Ich merke es als Anwender bloß nicht.
Das wollte ich sagen. Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Sie sind ja jetzt mit CT und auch mit heise.de auf der IFA in Berlin auf der Internationalen Funkausstellung unterwegs. Spielt da Linux irgendeine Rolle? Wird darüber gesprochen?
Es kommt darauf an, wie man guckt. Entweder überhaupt keine. Oder es ist das beherrschende System auf der Messe. Das ist immer wieder diese Geschichte. Ich als Anwender, wenn ich mir den Fernseher angucke oder die Router werden da vorgestellt oder auch vernetzte Haushaltsgeräte oder was auch immer, dann gucke ich ja nicht auf das System, was dahinter steht. Das heißt, ich kriege es überhaupt nicht mit. Das heißt, eigentlich kann ich auf die IFA gehen und mir überhaupt keine Gedanken über Linux oder ähnliche Sachen machen. Wenn ich jetzt genauer hingucke, wie werden denn die Systeme betrieben? Was steckt da drin? Wie laufen sie überhaupt? Dann entdecke ich dann nämlich das Linux. Es läuft im Prinzip auf jedem Gerät, das wir auf der Messe zu sehen kriegen.
Jetzt ist ja einer der Grundgedanken hinter Linux das Open-Source-Prinzip. Das heißt, der Quellcode des Programms wird veröffentlicht, jeder kann ihn einsehen und kann sogar daran arbeiten, was dazu geführt hat, dass unzählige Entwickler jetzt an Linux und den verschiedenen Varianten da herumprogrammieren. Ist jetzt dieses Open-Source-Prinzip, hat das auf unsere digitale Entwicklung noch einen größeren Einfluss? Ist das quasi eine Kulturtechnik geworden?
Kann man so sagen, ja. Es ist auf jeden Fall ein Grundprinzip geworden von Softwareentwicklung, das sich als sehr stabil und als sehr zukunftsweisend erwiesen hat. Es können eben eine große Community dran arbeiten, die sich dann allerdings auch immer wieder ein bisschen professionalisieren muss, damit es tatsächlich Hand und Fuß bekommt. Aber es ist so dieses Prinzip, wenn man reingucken kann, dann kann man sich sicher sein, was passiert. Das heißt, ich weiß, welche Fehler unter Umständen auftauchen können oder kann die sehr schnell ausmerzen. Ich weiß, dass da kein Schindluder getrieben wird. Ich kann beliebige Änderungen machen, dass ich mit einem geschlossenen System, wo ich nur den Binärcode kriege, ja nicht machen kann. Deswegen kann ich es auch einfach auf unterschiedlichste Systeme anpassen. Das ist jetzt vielleicht für den Privatmenschen nicht so das Entscheidende, aber es ist natürlich entscheidend für die Entwicklung der Industrie, weswegen sich dann auch dieses System auf so völlig unterschiedlichen Plattformen durchsetzen konnte.
Wir haben ja in dem O-Ton von Linus Torvalds gerade gehört, dass Open Source der einzige Weg sei, sagt er, wirklich komplexe Systeme zu entwickeln, vielleicht sogar künstliche Intelligenz. Ist dieses Versprechen eigentlich eingelöst worden?
Ja, das mit der künstlichen Intelligenz ist immer so eine Sache. Es ist natürlich so, dass ich, wenn ich sowas wie tatsächlich eine denkende Maschine entwickeln will, dann brauche ich, kann ich das nicht alleine zu Hause in meinem stillen Kämmerlein machen. Das heißt, es sind sehr viele gemeinsame Anstrengungen notwendig, um sowas zu machen, dann auch eine Software tatsächlich zu entwickeln, die sich selbst weiterentwickeln kann. Google ist da zum Beispiel ja mit seinem Go-Programm relativ weit. Die Leute wissen, die Entwickler wissen selber nicht mehr, wie dieses Programm eigentlich funktioniert, weil es sich selbst optimiert hat. Das kann ich natürlich mit einem geschlossenen System machen, aber dann bin ich immer auf mich selbst zurückgewiesen und kann nicht eben auch von dem Wissen, das andere auch in ihrer Softwareentwicklung schon geschaffen haben, profitieren. Von daher hat Torvalds natürlich schon recht, dass er sagt, das wird wahrscheinlich der Weg sein. Was dann letztlich dabei rauskommt, das wissen wir heute noch lange nicht.
Das andere Versprechen, das mit Open Source und Linux auch immer verbunden wird, ist ja, Open Source schafft auch irgendwie Sicherheit. Jetzt ist ja so, Linux oder Linux-Varianten werden auf sehr vielen Webservern eingesetzt und da gibt es auch immer wieder Fehler. Ein ganz prominentes Beispiel war der Heartbleed-Fehler, der ja dazu geführt hat, dass man eigentlich verschlüsselte Datenverbindungen auslösen konnte. Wie muss man das jetzt sehen? Ist das sozusagen die Einlösung des Versprechens, dass gesagt wird, okay, wir haben diesen Fehler gefunden? Oder ist es eigentlich so, dass man sagt, naja, theoretisch kann jeder den Fehler finden, aber es macht eigentlich gar keiner und dann haben es die Bösen einfacher, weil sie sozusagen schön das Material haben, um sich rauszuarbeiten, wo sie angreifen können?
Ja, das mit der Sicherheit ist so eine Sache. Natürlich ist es richtig, dass theoretisch, dadurch, dass der Code offen liegt, es einfacher ist, Fehler zu finden oder zumindest einfacher, sie zu fixen. Nun hat Linux alleine hat im Moment schon über 22 Millionen Zeilen Quellcode. Da jetzt irgendeinen versteckten Fehler zu finden, der einem nicht durch irgendein Verhalten im System auffällt, das ist extrem schwierig. Das heißt, es hat natürlich auch mit der Komplexität des Systems, den es inzwischen angenommen hat, zu tun, dass jetzt nicht sofort alle Fehler gefunden werden. Keine Software ist fehlerfrei. Auch Linux ist nicht fehlerfrei. Es gibt in Linux garantiert, da wette ich jetzt um alles, was mir lieb und teuer ist, immer noch Fehler, die auch gefährlich sein können, die nur noch nicht entdeckt worden sind. Das Versprechen dahinter ist dann natürlich, es wird schnell gefixt. Weil der Code offen ist, kann jeder schnell einen Fix machen. Das ist natürlich dann auch wieder problematisch, wenn das System so komplex ist, weil man kann nicht einfach irgendeinen Fix nehmen, den irgendjemand, den man nicht kennt, und dann da reinbauen. Wer weiß, was dann dabei rauskommt, welche Quereffekte das noch hat und so weiter. Das heißt, allein an der Komplexität des Systems scheitert natürlich, dass diese Software noch viel schneller sicher gemacht wird. Das grundsätzliche Versprechen ist richtig, aber es ist natürlich immer ein Problem, das dann auch so in der Realität einzulösen.
Was ich mich frage, mal was ganz anderes, warum ist eigentlich der Erfolg auf dem Desktop-PC ausgeblieben? Ich weiß, Markus, du hattest vorhin schon angedeutet, dass du da Riesenprobleme hattest. Ich würde es wahrscheinlich gerne erst probieren. Aber warum ist das eigentlich nicht erfolgreich geworden?
Na, also gibt es unterschiedliche Antworten, je nachdem, wenn man fragt. Wenn man die Linuxer fragt, dann liegt es daran, dass bei jedem PC, den man kauft, kein Mensch oder die wenigsten Menschen basteln ja ihren PC heute noch selber zusammen und kaufen dann ein Betriebssystem, wenn ich in den Supermarkt gehe oder in den Mediamarkt gehe oder sonst wohin. Und ein PC kaufen, dann ist da Windows vorinstalliert. Das ist natürlich ein Effekt, den der Bequemlichkeit des Menschen entgegenkommt, zu sagen, ja gut, jetzt habe ich ein System und ich zahle eigentlich zumindest offiziell dafür nichts, dann bleibe ich natürlich auch dabei. In Wirklichkeit ist die Antwort, glaube ich, etwas komplizierter, weil das System selber hat es am Anfang den Leuten nicht einfach gemacht, es zu installieren und dann auch zu benutzen. Das System selbst schon mal. Und dann war natürlich das Problem der Anwendung, dass am Anfang so die gewohnten Anwendungen, die man als PC-Nutzer so benutzt hat, bis hin zu professionellen Anwendungen wie Photoshop oder so, einfach gefehlt haben oder Alternativen dazu gefehlt haben. Und das hat natürlich am Anfang so verhindert, dass sich das wirklich durchsetzt. Und das hat Linux dann nie wieder richtig aufgeholt.
Jetzt ist ja so, auf Smartphones könnte man sagen, ist das eine richtige Erfolgsgeschichte. Das am weitest verbreitetste Betriebssystem für Smartphones ist dann Linux. Aber niemand weiß es. Android basiert ja auf Linux. Wie muss man das jetzt sehen? Sagen, hat da profitiert Linux auch von dem Erfolg, den Android hat? Oder ist es eigentlich so, dass nur Android von Linux profitiert und quasi diese Grundlagenarbeit genommen hat, aber jetzt seine so eigene Marke ist, dass mit Linux eigentlich nichts mehr zu tun hat?
Nun, da gehen ja auch immer wieder Entwicklungen zurück. Also das hängt auch immer wieder mit den Lizenzen zusammen. Wenn ich Linux einsetze, muss ich ja die Erweiterungen, die ich mache, auch wieder zurückgeben und ähnliches. Das heißt, Linux profitiert natürlich auch immer von solchen Entwicklungen, die Firmen mit Linux machen, die dann wieder zurück in das eigentliche System fließen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn so Firmen wie Google, inzwischen sogar Microsoft oder andere daran arbeiten, die entdecken natürlich auch immer wieder Probleme im Grundsystem. Das heißt, es ist dann in dem Moment tatsächlich eine Situation, wo beide profitieren. Also Google mit seinem Android und dann wiederum Linux deswegen, weil Android so erfolgreich ist und deswegen natürlich auch viele Probleme dann sehr schnell auftauchen und korrigiert werden können.
Wir reden mit Jürgen Kuri von CT über 25 Jahre Linux. Und wenn man sich mit der Szene nicht so beschäftigt, dann kennt man eigentlich nur den Namen von Linus Torvalds. Wie sehr hat der Linux eigentlich geprägt? Welche Rolle spielt er heute noch? Oder gibt es da schon eine viel wichtigere Gemeinde dahinter?
Also es gibt natürlich eine relativ große Entwicklergemeinde. Es gibt auch inzwischen mehrere, so, wie soll man es nennen, Führungspersönlichkeiten, die da mit am Kernel arbeiten, von denen der normale Anwender meistens nichts mitkriegt. Aber Linus Torvalds ist schon immer noch die bestimmende Persönlichkeit. Er ist auch derjenige, der im Prinzip dafür bezahlt wird, Linux weiterzuentwickeln, beziehungsweise die Weiterentwicklung von Linux zu verwalten. Und das ist im Prinzip seine Lebensaufgabe. Insofern ist er natürlich schon immer noch die bestimmende Person. Er ist auch immer noch derjenige, der letztlich das Sagen hat, wie es weitergeht mit dem Grundsystem.
Dann noch ganz plus eine ganz kurze Frage noch. Wie wird die Zukunft aussehen? Also was sozusagen, was wird das Bahnbrechende, was als nächstes passiert bei Linux?
Also ich glaube, es gibt bei Linux im Moment keine Entwicklungen, wo ich sagen würde, das sind jetzt so die Sensationen, die uns erwarten. Also ich denke auch, dass tatsächlich diese Entwicklungen in selbstlernende Algorithmen, in maschinelles Lernen, in künstliche Intelligenz, die im Prinzip sich selbst programmiert, die entscheidenden Entwicklungen sind, die uns bevorstehen, auch für die ganz allgemein für die Anwendungen, die auf uns zukommen. Und da wird Linux eine entscheidende Rolle spielen. Definitiv. Und da wird kein Mensch dran vorbeikommen, aber es wird niemand mehr merken.
Also es werden mindestens weitere 25 Jahre, sagt man ja immer so schön bei Geburtstag. Wir sprachen über 25 Jahre Linux mit Jürgen Kuri vom Computermagazin CT. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke euch.
Memories vom Utrechter Produzenten Jens East und der Sängerin Lotta Raswa. So, wir sind fast am Ende der Sendung, Markus, und du hast mich jetzt so ein bisschen, nämlich so Cliffhanger-mäßig, hast du mich jetzt so ein bisschen neugierig gemacht, ja, auf deine große Horrorgeschichte mit Linux und deinem PC. Ich wusste gar nicht, dass du einen PC hast.
Ich muss ja spielen, deswegen brauche ich ja einen Windows-PC, und dann ist es ja so, wenn man an diesen offenen Technologien so grundsätzlich interessiert ist, denkt man immer wieder, ja, ich müsste das eigentlich mal probieren, ne? Und das ist jetzt aber schon Jahre her, und ich habe es immer wieder probiert. Es gibt ja ganz verschiedene Geschmacksrichtungen von Linux. Und da habe ich so, es gab eine, die ist so ganz modular, also die man an jedes System anpassen kann. Gentoo heißt sie, unglaublich schwierig zu installieren gewesen, bin ich also sofort dran gescheitert. Also wirklich verschiedene Geschmäcker. Und dann habe ich Ubuntu irgendwann ausprobiert, eine der früheren Versionen. Und das ging dann zu installieren. Und dann fehlte aber für den Laptop, den ich damals hatte, irgendwie der Treiber für die WLAN-Karte, weil das bei Linux auch immer so ein Ding, dass manche Treiber kann man dann nicht in Open Source machen und so weiter und so fort. Und deswegen war das alles so ein bisschen, ich gebe es jetzt auf. Als es dann wirklich funktioniert hat, hatte ich dann kein Interesse mehr. Ich habe es dann auf einem alten MacBook nochmal probiert.
Also es geht.
Es ging installieren, aber dann war ich so, nee, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr, jetzt ist es zu spät. Und dann hatte ich nochmal eine Begegnung, und zwar habe ich mir das Firefox Phone gekauft. Und das ist, glaube ich, auch eine Linux, was da als Betriebssystem drauf ist. Und das war so schlimm.
Was war schlimm daran?
Das war einfach langsam und fehlerhaft. Und das war so, das war ein Experimentalprojekt, aber wenn einem das als Handy verkauft worden wäre, hätte man sozusagen das erbost zurückgegeben. Und seitdem denke ich so, das ist total toll, dass es das für Webserver gibt und so, aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, ich möchte nicht mehr basteln. Und dann wird es, glaube ich, schwierig.
Okay, schlimm ist jetzt ein gutes Stichwort. Nächstes Thema DNA. Würdest du es machen? Würdest du es einschicken, so ein Gen-Material?
Also ich würde das nicht einschicken, und zwar wegen der Datenschutzaspekte, die Michael Lange am Anfang der Sendung ja erwähnt hat, dass ich nämlich nicht kontrollieren kann, wer dann noch Zugriff auf mein Genom hat. Ich wäre aber grundsätzlich daran interessiert, diese ganzen Informationen zu erfahren. Das finde ich schon interessant. Ich weiß, dass es zweischneidig ist, aber wie wäre es denn bei dir?
Ich nicht.
Warum nicht?
Ja, die Vorstellung, dass mir irgendein System sagt, ich bin jetzt irgendwie krankheitsgefährdet oder kriege vielleicht in 5,5 Jahren einen Schlaganfall oder so. Also die Gefahr besteht, das, glaube ich, würde mich völlig stressen.
Aber vielleicht würdest du dann mehr Sport machen.
Ja, aber das hilft ja alles nichts, weil wenn du genetisch vorbestimmt bist, ich meine...
Gut, weißt du? Also lieber Fernsehen gucken, und deswegen warst du auch diese Woche auf der IFA.
Genau.
Ich habe das sozusagen, das Klischee, dass ich sage, die IFA ist nur die Konsumentenmesse, wo es um Fernseher und Waschmaschinen geht. Wie ist es dieses Jahr?
Es ist genauso. Ich war nur kurz da, aber ich hatte zwei ganz interessante Erkenntnisse. Wusste ich nicht. Wusstest du, dass Samsung Waschmaschinen macht?
Ja.
Wusste ich nicht.
Ich musste als guter Hausmann, habe ich neulich mal Waschmaschinen recherchiert, und dann läuft man da auch.
Genau, und da sind jetzt nämlich auch schon Tablets und alles Mögliche integriert. Und ich will mich mal in den nächsten Tagen der Frage widmen, wie es da mit dem Datenschutz ist. Ist mir auch interessant, weißt du, was damit passiert. Und dann sagt dir, zweiter Erkenntnis, sagt dir das Wort HBBTV was?
Das gibt es immer noch?
Ich dachte, du sagst jetzt nein, dann hätte ich mir gesagt, da geht es dir wie den meisten Deutschen so.
Ach so, Entschuldigung.
Und das gibt es immer noch, aber das heißt jetzt in Zukunft Red Button.
Und was macht es?
Ach so, da kannst du über dein Smart TV kannst du Anwendungen sozusagen, also kannst du aus dem laufenden Bild ins Internet gehen und dann Zusatzanwendungen
dazu. Hast du mal ausprobiert? Macht das Spaß?
Nein, ich habe keinen HBBTV-tauglichen Fernseher, noch nicht.
Verstehe. Aber vielleicht nächstes Jahr dann.
Aber vielleicht nächstes Jahr, ja.
Na gut, das war's mit Breitband.
Genau.
Jetzt aber wirklich. Nach uns kommen die Nachrichten, dann das Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot, der unter anderem den Nachwuchsregisseur des Jahres Ersan Montag interviewen wird.
Ja, und es gibt natürlich noch eine letzte Netzmusik hier. Wie alle anderen Inhalte der vergangenen Stunde findet man die auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wir verabschieden uns mit der vielköpfigen Brassband
Els Delay.
Genau, die auf Katalanisch und Französisch singt.
Cisco de Secrets.
Wir sind
Markus Richter
und Vera Linz, und wir sagen
tschüss. Tschüss.
cantar. I si Francisco comença de cantar, és ben segur que cantarà una rumba en català, una cançó